Hier ist FM4 Connected, Samstagnachmittag mit Claudia Zesch. Ich habe eine interessante Zahl für euch. 5:95. In diesem Verhältnis stehen weibliche und männliche Bürgermeisterinnen. In Österreich. Es ist also noch einiges zu tun auf dem Weg zu einer gleichberechtigten Politlandschaft. Was Frauen den Einzug in die Politik schwer macht und wie sie dennoch bestehen können, dazu haben Barbara Blaha und Silvia Kuber ein Buch geschrieben. Ende der Krawattenpflicht. Die beiden Autorinnen wissen, wovon sie schreiben. Blaha war früher Chefin der österreichischen Hochschülerinnenschaft und Silvia Kuber war Vorsitzende des VSSTÖ. Wir haben die beiden zum Interview gebeten, gleich hier. Immer noch gibt es viel weniger Frauen als Männer in der Politik, ist uns schon aufgefallen. Woran das liegt und wie Frauen, die sich politisch engagieren, auch bestehen können in einer überwiegenden Männerdomäne, darüber ist gerade das Buch erschienen, Ende der Krawattenpflicht. Johanna Jaufer hat die beiden Autorinnen Barbara Blaha und Silvia Kuber zum Interview getroffen.
Was hat es mit dieser namensgebenden Krawattenpflicht auf sich?
Naja, die Krawatte ist ein ganz ein starkes Symbol und zwar deshalb, weil Krawatte und Anzug für Männer eine Uniform sind, die sie immer zur Verfügung haben. Wer einen Anzug und eine Krawatte trägt, ist in der Politik de facto immer richtig gekleidet. Frauen haben so eine Uniform nicht zur Verfügung, das heißt, die haben es viel schwieriger, müssen da viel mehr Energie drauf verwenden, sich zu überlegen, was sie überhaupt tragen, und das ist einer von vielen Nachteilen, den Frauen in der Politik haben.
Da sind wir jetzt eigentlich schon mitten im Thema, weil etwas, das immer wieder zur Sprache kommt in eurem Buch, ist diese Zwickmühle, in der sich Frauen, die am politischen Terrain sich bewegen, in der sie sich befinden und in der sie sich wiederfinden, wenn sie mit Eigenschaften auftreten, die gesamtgesellschaftlich als männlich beschrieben werden und gelten, dann werden sie sehr oft als unweiblich abgestempelt. Wenn sie aber umgekehrt auf ihre sozusagen weiblichen Fähigkeiten abstellen, dann werden sie als irrelevant gebrandmarkt. Was wäre vielleicht ein Beispiel dafür und was wäre auch ein Gegenbeispiel dafür, wie man es anders machen kann?
Ein gutes Beispiel finde ich, das klar zeigt, dass sich Frauen mit der Emotionalität auch sehr zurückhalten sollten, was klassisch als eher eine weibliche Eigenschaft zugeschrieben wird, ist zum Beispiel Hillary Clinton. Die war immer sehr, sehr stark auf Sachpolitik orientiert, hat dann auch im Wahlkampf immer wieder umgehängt bekommen. Sie sei quasi eine Auster, man merke nicht, wo sie steht, eine Eislady, man wüsste nicht, wie sie fühlt. Bei einer Wahlkampfveranstaltung hatte sie dann Tränen in den Augen und dann wurde wochenlang in den Zeitungen verhandelt, ob man so einer Frau überhaupt die militärische Führung des Landes anvertrauen könne, wo die doch so emotional ist. Also quasi nur eine Winzigkeit an Emotionen erzeugt schon den Eindruck, diese Frau sei völlig irrational und darum nicht zurechnungsfähig, um diesen politischen Job ausführen zu können. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Emotionalität Frauen im politischen Prozess auch schadet und gegen sie verwendet wird. Und ein Positivbeispiel, Silvia, fällt dir eins ein?
Naja, ich glaube, richtig machen es alle Frauen, wo das nicht Thema wird. Also das heißt, wenn man es schon so weit bringt, dass die eigene Weiblichkeit einem nicht zum Nachteil gerät, dann macht man eh schon ganz schön viel wichtig, ganz schön richtig.
Ganz am Ende des Buches, wo es so ein bisschen um Fazit und Ausblick auch geht, schreibt ihr dann davon, dass es möglicherweise eine Strategie sein könnte für weibliche Politikerinnen, sich verstärkt auf Sachthemen zu stützen. Ich glaube, da ging es um diese US-amerikanischen Wahlkampfberaterinnen.
Das ist eine Strategie, also für Frauen, eher sachlich zu bleiben, ihre Kompetenz in den Vordergrund zu stellen, gerade weil man ihnen eher Kompetenz abspricht und weil eine zu hohe Personalisierung und Emotionalisierung Frauen immer schadet. Ein anderer Vorteil, den Frauen eigentlich gut nutzen können, ist, sich auf die Zielgruppe junge Frauen zu konzentrieren, weil gerade junge, urbane Frauen es oft erstrebenswert finden, dass Frauen auch gewählt werden. Die wollen auch, dass es auch Frauen in mächtigen Positionen gibt. Das heißt, sie sind eine ganz wichtige Zielgruppe, die Frauen durchaus für sich gewinnen können.
Wir sprechen nach wie vor über Politik, die eine Männerdomäne ist, nach wie vor. Zwei junge Ex-Politikerinnen haben diese Domäne eingehend seziert. Die frühere ÖH-Chefin Barbara Blaha und ihre Kollegin Silvia Kuber, die im VSSTÖ engagiert war, haben Ende der Krawattenpflicht geschrieben. Das Buch untersucht, welche Hürden weibliche Politikerinnen im Weg stehen und zeigt Wege, diese Hürden leichter zu nehmen. Dabei fördern die Autorinnen Erstaunliches zutage, etwa, dass man nicht immer schon Mädchen rosa und Buben blau angezogen hat.
Diese Farbzuschreibung in der Form ist eigentlich erst seit knapp 100 Jahren gültig. Es war bis vor 100 Jahren noch genau umgekehrt. Über einen langen Zeitraum galt rosa als die Farbe des Jungen. Die wurde als stärker und aggressiver bewertet. Ist wahrscheinlich auch hergeleitet davon, dass früher Adelige und Könige etc. in Purpur und Rot gehüllt waren. Also war klar, dass es eher männlich konnotiert, während Blau, wir denken auch an die Farbe der Madonna, war sehr stark mit Frauen konnotiert, galt als sanfter und weicher, weiblicher und wurden die Mädchen darin gekleidet. Und erst mit dem Ersten Weltkrieg hat sich dieser Farbcode langsam umgedreht. In den 30er Jahren war er dann endgültig gesettelt. Rosa ist für Mädchen, blau ist für Burschen.
Mit dem Ersten Weltkrieg hat hat sich ja überhaupt einiges verändert. Also das Frauenwahlrecht, das in Österreich 1918 gekommen ist, hat ja auch sehr viel mit den Jahren zuvor zu tun gehabt.
Naja, nachdem Frauen während des Krieges immer mehr auf den Arbeitsmarkt gedrängt sind, weil sie ja ihre Familien ernähren mussten, was klar ist, war auch nicht so einfach, die dann wieder von den Arbeitsplätzen zurück zu Heim und Herd zu bringen. Und es war dann auch klar, dass man ihnen dafür auch politische Rechte zugestehen musste. Das heißt, da ist viel auch in Bewegung gekommen.
Gab es eigentlich im Zuge der Recherche und im Zuge des Schreibens für euch selbst Dinge, die euch überrascht haben?
Also ich meine, ich glaube, eine Sache, die einen immer wieder verblüfft, ist, wenn man sich dann wirklich die Zahlen anschaut. Weil man hat ja immer so das Gefühl, okay, es gibt mehr Männer als Frauen in der Politik und Frauen haben es sicher schwieriger. Aber wenn man sich dann wirklich die Daten anschaut und dann noch einmal sieht, okay, in Österreich zum Beispiel 5% Bürgermeisterinnen, 95% der Bürgermeister sind einfach Männer, dann verblüfft einen das. Und dann sucht man nach Gründen. Und das war der Ausgangspunkt für unser Buch.
Ich denke, bei mir war auch ein bisschen die Erkenntnis, die Summe an der Teile macht die Benachteiligung von Frauen so spürbar in der Politik. Und dann gab es natürlich zahlreiche Studien und Untersuchungsergebnisse, wo man sich denkt, boah, das gibt es ja eigentlich gar nicht, das kann es ja eigentlich nicht geben, obwohl man es eben ein bisschen vermutet oder ein bisschen gespürt hat. Und eine Sache, die mich auf jeden Fall auch noch verblüfft hat, war zum Beispiel, als wir uns die Wahlplakate und die Wahlinszenierungen von Frauen angesehen haben, insbesondere in Österreich, wie sehr Frauen zum Beispiel auf das Symbol des Herz zurückgreifen. Also dass für sie ganz oft und ganz wichtig auch scheinbar ist der Fall ist, dass sie ihre Emotionalität in der Frage betonen müssen. Also wir hatten irgendwie Benita Ferrero-Waldner, die mit ganzem Herzen oder mit Herz und Verstand war sie, und die Klassenik mit ganzem Herzen für die Steiermark und auch die Heidi Schmidt mit ganzem Herzen für Österreich. Also das Symbol Herz ist für Politikerinnen offensichtlich ein sehr naheliegendes.
Und eine Sache, die ich ganz lustig fand, das hat jetzt nicht direkt mit Politik zu tun, sondern eigentlich mehr mit Hollywood und der Filmindustrie, ist, dass man diese Benachteiligung von Frauen ja dort auch wiederfindet. Also wenn man sich anschaut, welche Filme kriegen Oscars zum Beispiel, dann kriegen die immer Filme, die entweder von Männern gemacht wurden oder in denen viel mehr männliche Schauspieler vorkommen.
Oder die Geschichten über Männer erzählen.
Genau, die Geschichten über Männer erzählen. Die Geschichten von Frauen werden auch im Film sehr selten erzählt. Da gibt es ja einen spannenden Test, den Bachelor-Test. Das heißt, wenn man sich einen Film anschaut, sollte man sich die Frage stellen, kommt mehr als eine Frau vor? Reden sie miteinander? Und reden sie über etwas anderes als über Männer? Und in 90% der Fälle gilt das für den Film nicht.
Gibt es etwas, da spreche ich euch beide jetzt als Personen an, die selbst sehr viele politische Erfahrungen schon sammeln konnten, gibt es etwas, das ihr selbst jungen Frauen ans Herz legen würdet, die sich möglicherweise dafür interessieren, sich politisch zu engagieren?
Sich nicht einschüchtern lassen und sich alles zutrauen. Wir wünschen da allen Frauen, die sich politisch engagiert haben, viel Kraft und viel Durchhaltevermögen. Das braucht man.
Das Ende der Krawattenpflicht. Das Interview gibt es auch zum Nachlesen auf unserer Homepage fm4orf.at, wo das Buch erschienen ist und was es kostet und so weiter. Alle Infos auf unserer Homepage.